Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
Wir haben Krieg in Europa.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
Die Klimakrise ist mittlerweile das größte Sicherheitsproblem für alle Menschen auf dieser Erde.
Pandemie, Kriege, Klimakrise. Es gilt, viele Krisen zu bewältigen. Wie gut das klappt, hängt auch maßgeblich davon ab, wie die Kommunikation darüber gelingt. Was dabei wichtig ist, lässt sich gut am Beispiel der Corona-Pandemie zeigen. Die Krise gilt inzwischen als bewältigt. Wie ist die Kommunikation während der Pandemie gelaufen? War sie gut, verbesserungswürdig oder schlecht? Wie haben Politiker, Wissenschaftlerinnen und auch Journalisten in der Krise kommuniziert? Und wie sollte Krisenkommunikation im Idealfall aussehen, um eine Krise, gleich welcher Ursache, bestmöglich zu bewältigen, sodass alle, die es betrifft, möglichst wenig Schaden nehmen? Um Antworten auf diese Fragen geht es in dieser Folge von IQ, Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Daniela Remus. Meine Suche nach Antworten führt mich zunächst nach Erkner, einem kleinen Ort vor den Toren Berlins in Brandenburg. Denn als erstes möchte ich ganz allgemein verstehen, was überhaupt ist eine Krise im wissenschaftlichen Sinn?
Es gibt eine Definition aus dem Krisenmanagement und die sprechen von einer Krise, wenn drei Zutaten zusammenkommen. Das ist die Dringlichkeit einer Situation, die Bedrohlichkeit und die Unsicherheit.
Professor Oliver Ebert forscht in Erkner am Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung zum Thema Krisenkommunikation. Die Unsicherheit, von der er spricht, bedeutet, dass es in einer Situation nicht mehr möglich ist, in den üblichen Routinen weiterzuleben. Also zum Beispiel bei einer Naturkatastrophe wie der Ahrtal-Überschwemmung oder der Oderflut. Die entstandene Situation ist für die Betroffenen maximal unsicher und erzwingt deshalb Entscheidungen. Und das, ohne die weitere Entwicklung der Krise detailliert vorherzusehen. Das zweite Charakteristikum einer Krise ist deren Bedrohlichkeit. Es drohen existenzielle Gefahren, häufig Krankheit oder Tod, so wie es im Fall der Corona-Pandemie, bei den Hochwassern, in einem Krieg oder beim Reaktorunfall in Fukushima war. Auf wirtschaftliche Krisen übertragen, verstehen die Forschenden unter Bedrohlichkeit Unternehmensinsolvenzen, die daraus folgende Arbeitslosigkeit und mögliche Verarmung vieler Menschen. Der dritte Faktor, der im wissenschaftlichen Sinn eine Krise definiert, ist deren Dringlichkeit.
Dringlichkeit heißt, man muss entscheiden. Es ist klar, eine Nichtentscheidung, was ja auch eine Entscheidung ist, eine Nichtentscheidung ist keine Alternative. Das würde die Sache nur schlimmer machen. Das heißt, es muss etwas getan werden, aber unter Unsicherheit.
Kommen diese drei Faktoren zusammen, dann handelt es sich, so die Krisenforscher, um eine Krise. Sie meinen damit so unterschiedliche Herausforderungen wie die Corona-Pandemie, den Zusammenbruch von Handelsketten durch Terrorangriffe im Roten Meer, aber auch die Ahrtal-Flut, drohende Unternehmenspleiten, den Krieg in der Ukraine, den Klimawandel oder die sogenannte Bankenkrise 2007-2008. Der Vorteil dieser Definition von Krise, sie ist nicht auf einen speziellen gesellschaftlichen Bereich begrenzt, sondern charakterisiert alle Krisensituationen. Weniger einfach ist es dagegen, Faktoren für die ideale Kommunikation in einer solchen Krise zu beschreiben. Zwar gibt es Leitfäden für Krisenkommunikation in Unternehmen, bei Behörden und Ministerien, in denen auch sogenannte goldene Regeln benannt werden, aber welche davon, wie befolgt werden, hängt von der jeweiligen Krise ab. Transparent zu kommunizieren, nutzerzentriert, verständlich und klar, klingt als Regel simpel, ist es aber im konkreten Fall nicht unbedingt. Wie eine Krise kommunikativ bewältigt wird, hängt davon ab, wer oder was diese verursacht hat, wer von ihr betroffen ist und welche Handlungsmöglichkeiten diejenigen haben, die entscheiden müssen. Eine Naturkatastrophe im eigenen Land wie die Ahrtal-Flut lässt sich, auch kommunikativ, anders bewältigen als das Fischsterben in der Oder 2022, bei der es kaum Zusammenarbeit mit der polnischen Seite gab. Wichtig für die Bewältigungsstrategie ist auch die Frage, wie plötzlich es zur Krise kommt.
Wir beobachten da in der Krisenforschung immer zwei Typenpaare, die man unterscheiden muss und an denen man dann auch die Kommunikation ausrichten kann. Das eine ist immer die Frage, ist es eine schleichende Krise, das wäre die Corona-Pandemie, das war die A-Flut, oder ist es eben eher eine Ad-hoc-Krise, also ein Flugzeugabsturz oder ein Hamas-Überfall auf Israel?
Erklärt der Krisenforscher Frank Roselieb. Er leitet das Kieler Institut für Krisenforschung mit dem Namen Krisennavigator.
Das bestimmt dann die Geschwindigkeit, mit der Sie arbeiten müssen. Das heißt, bei der Ad-hoc-Krise müssen Sie sehr schnell sein, da ist die Präzision nicht so ganz genau wichtig. Und bei der schleichenden Krise müssen Sie eben der Pandemiemüdigkeit entgegenwirken, müssen also viel mehr erklären, viel mehr aufklären, um die Menschen mitzunehmen.
Diese Zuordnung überrascht mich. Die Corona-Pandemie soll keine Ad-hoc-Krise gewesen sein? Sicherlich, es gab einen zeitlichen Vorlauf. Ab Dezember 2019 kamen die ersten Meldungen über eine neue Lungenkrankheit in China. Aber mein Eindruck damals war dennoch, dass sie überraschend kam. Nicht für die Forschenden der Virologie, der Infektiologie und Immunologie, die seit Jahren mit einem solchen Szenario gerechnet haben, aber doch auf jeden Fall für die Bevölkerung und auch für Politikerinnen und Politiker oder Behördenmitarbeitende.
Also überraschend war da eigentlich gar nichts,
sagt Frank Roselieb. Als Krisenforscher war und ist er in die Planungen der Politik eingebunden und an der Ausarbeitung von Notfallplänen, Leitlinien und Vorsorgekonzepten beteiligt. Und Vorbereitungen für eine Pandemie laufen bereits seit Jahren.
Wir hatten 2012, also 8 Jahre vor der Corona-Pandemie, den Auftrag von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die ja für die Massenkommunikation in Deutschland bei Gesundheitsthemen zuständig ist, uns mit der Frage zu beschäftigen, wie kann man denn die Kommunikation während einer Pandemie vernünftig gestalten. Hintergrund war zum einen die Schweinegrippe 2009, 2010 und zum zweiten dann der Fall EHEC 2011. Und da wurden eigentlich diese ganzen Bausteine schon zurechtgelegt.
Notfallpläne, Krisenstäbe, Handlungsleitfäden, behördliche Zuständigkeiten, all das liegt in den Schubläden oder auf den Rechnern der Behörden, der Ministerien und der Krankenhäuser, um auf die unterschiedlichsten Krisensituationen in Deutschland vorbereitet zu sein. Und dazu gehören Richtlinien für die Kommunikation in einer Krise. Wer ist betroffen? Wie können wir das kommunizieren, was wir wissen? Wie viel Unsicherheit ist vermittelbar? Wie machen wir die Entscheidungen verständlich? Und wann und wodurch könnte die Krise vermutlich enden? Der erste Schritt für die Krisenkommunikation, zu begründen und zu erklären, warum zum Zeitpunkt X von einer Krise gesprochen werden muss. Denn wer eine Krise zu früh ausruft, macht sich unglaubwürdig, wer es zu spät tut, aber auch. Ein Beispiel dafür ist die Schweinegrippe im Frühjahr 2009. Die WHO, Weltgesundheitsorganisation, stufte sie als gefährliche Pandemie ein und empfahl, Menschen dagegen impfen zu lassen. Die Bundesregierung bestellte daraufhin Millionen von Impfdosen. Die wurden aber zum überwiegenden Teil gar nicht gebraucht, weil sich das Virus in der weiteren Entwicklung als deutlich weniger gefährlich entpuppte als befürchtet. Ab wann ist eine Krise also tatsächlich eine Krise? Das müssen Politiker, Wissenschaftlerinnen, Unternehmenschefs oder Behördenvertreterinnen entscheiden. So war es auch in der Corona-Pandemie.
Die Nachrichten kamen so häppchenweise, ne, und waren erst weit weg, ne, irgendwo in China. Und man hat gedacht irgendwie, oh, die armen Chinesen und jetzt dürfen die gar nicht mehr raus und so. Und dann hat man irgendwann gesehen, und jetzt gibt's auch schon den ersten Fall in Europa oder sogar in Deutschland, ne? Dann ist das Ganze natürlich immer näher gekommen und wo die Kommunikation immer mehr sagt, okay, das ist bedrohlich, okay, das ist dringlich, okay, das ist unsicher. Aber wann der Tipping Point kommt, das kann man nicht vorhersehen, ne?
Der Tipping Point, auf Deutsch etwa Kipp oder Wendepunkt, damit meint Oliver Ibert den Moment, an dem klar wird, jetzt muss gehandelt werden, damit die Situation nicht völlig entgleitet. Um beim Beispiel der Corona-Pandemie zu bleiben. Dieser Moment war in Deutschland Mitte März erreicht. Die WHO stufte den Ausbruch zu einer Pandemie hoch. Parallel dazu stieg in Europa und auch in Deutschland die Anzahl der Toten und Erkrankten dramatisch an. Am 25. März war für die Bundesregierung klar, es handelt sich um eine, Zitat, epidemische Lage von nationaler Tragweite. Spätestens ab dann tagten die Krisenstäbe rund um die Uhr, um zu entscheiden, wie die Bevölkerung am besten zu schützen sei.
Die müssen entscheiden und die müssen diese Unsicherheit bewältigen, die müssen die Entscheidung unter Dringlichkeit fällen und die müssen auch abwägen, Güterabwägung machen, was die Bedrohlichkeit angeht.
Die Mitglieder der verschiedenen Krisenteams stehen vor einem Dilemma. Unter Zeitdruck müssen sie existenzielle Entscheidungen fällen und haben dafür häufig nur ein sehr begrenztes Wissen zur Verfügung. Deshalb haben sich im Fall der Corona-Pandemie die Krisenstäbe vom RKI, Robert-Koch-Institut und Bundesgesundheitsministerium im März 2020 für einen bundesweiten Lockdown entschieden und für Kontaktverbote. Denn es fehlten essentielle Informationen. Wie überträgt sich das Virus? Wie hoch ist die Sterblichkeit? Wie im Lehrbuch für Krisenkommunikation haben Politikerinnen und Wissenschaftler weitestgehend Unsicherheiten benannt und das Ziel der Maßnahmen. Keine Überlastung des Gesundheitssystems wie in Italien und Frankreich und möglichst wenig Kranke und Tote. Mit dem Ergebnis, dass nahezu alle bereit waren, bei den Maßnahmen mitzumachen, erklärt Dr. Irene Brohr, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kommunikationswissenschaft an der Technischen Universität in Braunschweig.
Was man dann merkt, ist, dass es erstmal man kann das Rally around the flag nennen, so. Alle irgendwie um die Fahne und wir alle zusammen, sehr viel Gemeinsamkeit und wir können das irgendwie bewältigen und wir machen das zusammen, wir schaffen das irgendwie, diese Devise. Und das hat man auch in unserer Medienberichterstattung sehr gemerkt, ne? So irgendwie, okay, was können wir tun, um uns gegenseitig zu schützen?
Dieser Effekt, den Irene Brohr Rally around the flag nennt, ist typisch für die Anfangsreaktion in einer ausgerufenen Krise. Solidarität, Mitarbeit und Unterstützung werden in dieser Phase von nahezu allen Beteiligten großgeschrieben. Das war nicht nur in der Corona-Pandemie so, auch zu Beginn des Ukraine-Kriegs war die Solidarität mit den Geflüchteten groß. Monate später bröckelte sie.
Also was die Erfahrung jetzt aus der Pandemie und die Forschung zeigt, ist, dass in so einer Situation Vertrauen enorm wichtig ist. Auch das, was wir Institutionenvertrauen nennen, das heißt das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in zum Beispiel die Regierung, in Ärzte, in die Verwaltung. Und das ist ein Kapital, das über lange Zeit aufgebaut werden muss und das halt in unterschiedlichen Regionen und Ländern auch unterschiedlich ausgeprägt ist. Also wir wissen zum Beispiel, dass in Skandinavien das Institutionenvertrauen sehr hoch ist, in Südeuropa weniger hoch.
Erklärt Christian Peter Hoffmann, Professor für Kommunikation von der Universität Leipzig. Je größer das Institutionenvertrauen, desto mehr halten sich die Menschen an die Vorgaben und Regeln, eben weil sie den Institutionen und ihren Entscheidungen glauben. In Deutschland ist das Institutionenvertrauen zwar nicht so hoch wie in den skandinavischen Ländern, aber im internationalen Vergleich dennoch stark ausgeprägt, wie unterschiedliche Studien immer wieder zeigen. Das lässt sich auch daran sehen, dass die Zustimmung zu den Pandemiemaßnahmen recht stabil blieb. Ungefähr 2/3 der Bevölkerung haben über den ganzen Zeitraum verlässlich mitgemacht. Nur eine Minderheit war unzufrieden, hielt die Maßnahmen für falsch und hat das auch laut und immer wieder geäußert. Dennoch hat sich die anfängliche Einigkeit zwischen Politik, Wissenschaft, Medien und Öffentlichkeit in der zweiten Phase der Pandemie nach etwa 3 Monaten im Sommer 2020 verändert. Auch das ist ein ganz typischer Prozess für die Kommunikation in einer Krise, sagt Irene Brohr. Die Forschenden beobachten diesen Schritt immer dann, wenn aus einer Ausnahmesituation das neue Normal wird. Weg von der Einigkeit hin zur Vielstimmigkeit. Auch das ist typisch.
Mit dieser Normalisierung der Krise in der Gesellschaft hat auch eine Normalisierung des öffentlichen Diskurses stattgefunden. Und was man gesehen hat, ist, dass diese Rally-around-the-flag-Phase, diese von der Konsonanz geprägte, solidaritätsgeprägte Phase auch diskursiv etwas sich verändert hat. Mehr Stimmen sind nach vorne gekommen, auch vielleicht kritischere Stimmen. Ist das hier richtig, was wir hier tun? Sollen die Maßnahmen vielleicht nicht doch anders sein oder vielleicht überhaupt abgeschafft werden? Oder auch welche Arten von Expertise brauchen wir?
Diese Phase hat lange angehalten und ist sicher auch ein Ergebnis davon, dass Medien sowie Politiker und Politikerinnen gerade in der ersten hochakuten Krisenphase vor allem mit virologischen und medizinischen Augen auf die Pandemie blickten. Und auf gewisse Weise dauert sie ja noch immer an, wenn wir uns beispielsweise die Berichterstattung über die veröffentlichten Protokolle des RKI-Krisenstabs ansehen. Charakteristisch für die Kommunikation nach der ersten Phase war, und ist es auch in anderen Krisen, dass verschiedene Themen und Ziele wieder in den Vordergrund rücken. In der Corona-Pandemie ging es nicht mehr primär darum, gemeinsam den Gesundheitsnotstand zu bewältigen, sondern, um es plakativ zu sagen, dabei auch eigene Interessen zu bedienen, wie Urlaubsreisen oder Restaurantbesuche. Framing Contest nennt das die Wissenschaft, erklärt Oliver Ibert.
Es ist ein Wettbewerb von unterschiedlichen Interpretationsangeboten über den Inhalt der Krise, ihr Ausmaß, die Betroffenheit, die Verantwortlichkeit, all diese Dinge werden permanent diskutiert und ausgehandelt und da gibt es dann verschiedene Interessen.
Verkündeten zum Beispiel die Politiker und Politikerinnen am Abend das Ergebnis einer Ministerpräsidentenkonferenz, so äußerten sich am nächsten Morgen regelmäßig einige aus dieser Runde und erklärten, sie wollten sich daran in ihrem Bundesland nicht halten. Team Vorsicht, Team Lockerung und auch Team Parteipolitik buhlten um Zustimmung zu ihrer Einschätzung der Lage und wollten sich damit letztendlich profilieren. Gestritten wurde darum, wer wann als genesen gilt, für wen und wann Auffrischungsimpfungen nötig sind und vieles mehr. Krisenforscher Frank Roselieb hat das nicht überrascht. Schließlich leben wir in einer föderalen und demokratischen Gesellschaft. Da gäbe es eben nicht nur eine Meinung oder Einschätzung.
Also wir liefern uns eine Art Wettbewerb um die beste Lösung. Da gab es sehr unterschiedliche Denkschulen und da muss man sehr viel erklären, muss also erklären, diese Unterschiedlichkeit der Meinungen, das ist nicht irgendwie Unklarheit, Unsicherheit. Nein, das sind einfach verschiedene Wege zum Ziel, die wir suchen und verschiedene Erklärungsmuster. Und dann wird der Wettbewerb, wird auch die Transparenz durch Medien zeigen, welches dieser Ziele mit welchem dieser Maßnahmen am besten erreicht werden kann. Es geht also gar nicht so sehr darum, dass man die perfekte Lösung hat. Es geht darum, dass man diesen Weg zur Lösung, den Weg der Suche einigermaßen transparent erklärt. Und da nimmt man die Menschen normalerweise auch mit.
Auch in anderen Krisen ist dieser Wettbewerb zu beobachten. Ob es um den Ukraine-Krieg geht, um den Klimawandel oder um die Abwicklung einer Unternehmensinsolvenz. Und es geht in diesem Wettbewerb um unterschiedliche Wertvorstellungen. Was ist uns wichtig? Wie solidarisch wollen wir sein? Auch die Medien spielen bei diesem Wettbewerb mit. Auch sie haben während der Corona-Pandemie den Chor der Vielstimmigkeit mitbedient und dabei für Irritationen und Verwirrtheiten gesorgt. Denn auch sie lassen sich dabei vielfach von brancheninternen Interessen leiten, wie Klickzahlen für Online-Angebote, Abozahlen für Printmedien oder Einschaltquoten für TV-Talkshows. Hinzu kommt, dass speziell in der Corona-Pandemie viele Journalistinnen und Journalisten die Prozesshaftigkeit der wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht ausreichend verstanden haben. Sie haben über die Pandemie so berichtet, wie sie es von anderen Themenfeldern gewohnt sind. Das hat eine Untersuchung vom Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg festgestellt, an der auch die Kommunikationswissenschaftlerin Irene Brohr beteiligt war.
Und auch in der Berichterstattung hat man dann gemerkt, okay, es wird jetzt auch politisch über Covid berichtet. Und man versucht in der Berichterstattung diesen Prinzipien, die man eigentlich aus dem politischen Journalismus, politischen Berichterstattung kennt, auf auch die Kommunikation zu Covid anzuwenden. Und das hat nicht so gut geklappt.
Zu den Prinzipien des politischen Journalismus gehört es beispielsweise, dass verschiedene Meinungen zu Wort kommen. Und so konnten Einzelne den Kurs der Regierenden vollmundig kritisieren, obwohl sie gar keine Expertise aufweisen konnten. Oder die das Fehlen von wissenschaftlichen Studien als Argument vorbrachten, um einzelne Entscheidungen, wie zum Beispiel einen Lockdown oder Schulschließungen, für falsch zu erklären. Dabei haben sie unterschlagen, dass eine Krise sich genau dadurch auszeichnet, dass es Unsicherheiten für einige Entscheidungen gibt. Das und die Hü- und Hott-Regeln mancher Politikerinnen und Politiker aus parteipolitischem Kalkül haben mit dazu beigetragen, dass bei manchen der Eindruck entstanden ist, die Kommunikation während der Pandemie sei miserabel gewesen. Statt Klarheit, einfachen und verständlichen Ansagen sei sie konfus, verwirrend und unklar gewesen.
Musik.
Wie sehen die Forschenden das? Können Sie konkrete Punkte benennen, an denen die Kommunikation so richtig schiefgelaufen ist? So hatte ich es erwartet, als ich mit meiner Recherche für diese Sendung begonnen habe. Wie ist es beispielsweise mit der Ansage, Masken nützen nichts, während es schon kurze Zeit später hieß, doch, Masken sind unbedingt zu tragen? Ist das ein Beispiel für missglückte Kommunikation? Im Nachhinein lasse sich nicht aufklären, wieso die Politik so kommuniziert habe, sagen die Forschenden. War es mangelndes Wissen? Oder der Versuch, die Masken als Schutz für die Ärzte und das Pflegepersonal sicherzustellen? Beides wäre verständlich, nachvollziehbar und nicht unbedingt ein Kommunikations-No-Go. Auch wenn das für die Forschenden nicht heißt, dass es nicht besser geht. Vor allem Gruppen wie Migranten oder sozial schwächere Familien sollten in Zukunft noch deutlich zielgruppenorientierter unterstützt und angesprochen werden. Denn, auch das hat sich gezeigt, nicht alle hat die Kommunikation erreicht.
Ich glaube, wie gesagt, dass die Lehre aus der Forschung ist, dass wir mit Komplexität leben müssen. Es gibt da, glaube ich, im öffentlichen Diskurs ein Spannungsverhältnis, weil einerseits die Zielgruppen gerne klare Antworten haben. Übrigens auch die Journalisten als Vermittler von Informationen an die Bürger. Natürlich ist es viel befriedigender, wenn ich ganz klar sagen kann, das ist die Ursache, das ist die Wirkung, damit müsst ihr rechnen, das ist die richtige Maßnahme. Damit holt man die Menschen ab und man beruhigt sie, man schafft Orientierung und das ist das, was Menschen möchten in einer Krise.
Sagt der Kommunikationswissenschaftler Christian-Peter Hoffmann von der Universität Leipzig.
Aber die Wahrheit und die Realität ist nun mal, dass wir das in Krisen schlicht häufig nicht bieten können, dass wir oft einfach nicht wissen, was die Situation ist, was die Folgen sind, was die absolut richtige Antwort auf die Krise ist. Und da ist es aus, glaube ich, dem aktuellen Stand der Forschung schon ableitbar, dass es besser ist, diese Komplexität anzuerkennen und Unsicherheiten anzuerkennen und auch offen zu legen, als eine Scheinsicherheit zu vermitteln, die sich dann möglicherweise später als falsch herausstellt.
Auch die nächste Krisenkommunikation muss also die Balance schaffen, möglichst alle anzusprechen und dennoch einzelne Gruppen nicht aus dem Blick zu verlieren. Einfach, klar und verständlich zu sprechen und dennoch die Unübersichtlichkeit und Unsicherheit der aktuellen Situation nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Und vielleicht haben wir ja alle aus dieser gesellschaftlichen Krise auch das gelernt. Eine Krise ist eine Krise. Eine Erschütterung unserer Gesellschaft, unserer Lebensweise. Und deshalb läuft vieles oder sogar alles ganz anders, als wir es kennen. Das müssen wir aushalten und akzeptieren und hinterher gemeinsam bewerten, was ist gut gelaufen und was nicht. So, dass wir besser gerüstet sind für die nächste Krise. Denn die kommt bestimmt.
Sie hörten IQ-Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Pandemie, Kriege, Klimawandel. Wie Krisenkommunikation besser werden kann? Eine Sendung von Daniela Remus.